Moin Moin, wir sprechen heute über das Thema emotionales Essen und zwar zusammen mit Julia Sahm. Julia ist Life Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie, gleichzeitig Autorin mehrerer Bücher, hat selbst einen Podcast, ja, und entwickelt erfolgreich Coaching-Programme im Bereich Lifestyle und Schlanksein. Und darum wird sich heute auch drehen, über Menschen, die ein bisschen zu viel Kilo auf den Knochen haben. Da gehen wir jetzt nicht auf das Thema ein, dass man so 2-3 Kilo zu viel hat, sondern wir reden tatsächlich über Leute, die dann mit emotionalen Essenproblemen haben. Die meisten Leute, die das haben, wissen das auch. Also wenn ihr in Fressattacken mündet, wenn ihr viel, viel mehr esst, als ihr eigentlich essen möchtet, wenn es euch schlecht geht nach dem Essen, dann ist es oftmals ein Zeichen dafür, dass ihr vielleicht zum emotionalen Essen neigt. Und wir werden da ganz tief mal in diese Materie eintauchen, werden erstmal grob klären, was ist denn emotionales Essen? Wir werden auf ein paar mechanische Mechanismen eingehen, aber auch auf psychische Themen, weil ich denke, das Ganze ist sehr, sehr eng verknüpft. Das hat Julia auch nochmal ganz eindrücklich gezeigt. Ich war auch schon bei Julia selbst im Podcast, ein sehr, sehr netter, sympathischer, empathischer Mensch. Und deswegen könnt ihr euch sehr, sehr freuen auf dieses schöne, schöne Podcast-Interview. Ich freue mich natürlich, wenn ihr uns dafür ein kleines Like oder eine 5-Sterne-Bewertung da lasst bei Spotify und bei Apple. Und ansonsten, wenn ihr das bei YouTube anguckt, gerne auch einen Kommentar. Und ohne lange Vorrede geht's dann sofort zu unserem Podcast. Viel Spaß dabei. Der heutige Podcast wird präsentiert von meinem Sponsor Everydays. Everydays ist ein Unternehmen aus Berlin, die einfach unglaublich gute Supplements herstellen. Und genau wie wir das auch in letzter Zeit immer mehr targetieren, das Thema Darmgesundheit ganz groß mit auf dem Schirm haben. Und zwar habe ich in der Vergangenheit euch schon immer mal das Produkt Digest empfohlen. Das ist ein Enzymkomplex, der es tatsächlich schafft, die Verdauungsleistung, die bei uns doch oftmals sehr eingeschränkt ist, weil wir im Stress sind, weil wir nicht richtig gut kauen, weil unsere Verdauung vielleicht einfach schon etwas beeinträchtigt ist, dann mit zu unterstützen, nämlich in der Form, dass die meisten Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Eiweiße und Fette schon in ihre Bestandteile aufgeteilt werden und der Darmtrakt dann einfach für diesen Moment entlastet wird. Ich nehme das immer ganz gerne, wenn ich große, schwere Mahlzeiten zu mir nehme, wenn ich einfach auch merke, wow, ich bin ein bisschen im Stress und ich möchte meinen Körper etwas unterstützen, damit er nicht jetzt über diese 100% gehen muss und ich mich dann selbst überfordere. Deswegen ist Digesta ein sehr interessantes Produkt und auch ein recht neues Produkt von Everydays, und zwar das Produkt Care. Das habe ich jetzt hier gerade auch in der Hand, was ihr nicht sehen könnt. Und zwar ist das ein Pulver, ein Ballaststoffpulver im Wesentlichen, was darauf ausgelegt ist, den Darm zum einen zu heilen und zum anderen auch gute Darmbakterien zu füttern. Das machen wir nämlich mit Ballaststoffen. Die heißen ja nicht umsonst Ballaststoffe. Da wurde früher von ausgegangen, dass sie Ballast sind für den Körper, weil sie nicht gänzlich verdaut werden können, aber weit gefehlt, Bakterien können nämlich sich von diesen Ballaststoffen ernähren und deswegen sollten wir genug Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse essen, aber nicht immer funktioniert das und manchmal ist es auch einfacher, im Leben ein Pulver zu nehmen, anstatt dann komplex zu kochen oder sich Salate zu schnippeln. Das mag es immer mal geben. Ich persönlich nehme dieses Pulver auch als Grundabsicherung, um einfach zu wissen, hey, ich habe einen guten Supplement-Stack und ich weiß genau, ich habe hier einfach eine gute Grundversorgung mit Ballaststoffen. Ich mache mir das ins Frühstück, aber ihr könnt euch das auch in Kaffee machen. Und da sind Galacto-Oligosaccharide drin, Oligofructose, Akazienfasern, aber auch resistente Stärke, Pektine, alles gute Ballaststoffe. Und das Ganze wird nochmal unterfüttert von L-Glutamin, einer Aminosäure, die gut ist, um den Darm zu heilen, sowie andere Aminosäuren, Glycin, L-Arginin und ein paar Kofaktoren wie Zink, Vitamin B, 2, Vitamin D, Vitamin C. Von daher, ja, seid ihr da einfach sehr gut aufgestellt. Ein schön zusammengestelltes, sehr smartes Produkt. Und wie immer gibt es für meine Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast immer nochmal die Möglichkeit, ein bisschen zu sparen. Erstens gibt es diese beiden Produkte auch als Bundle immer mal wieder. Da dürft ihr gerne gucken, ob die noch verfügbar sind. Aber auch einzeln lohnt sich das Ganze und ihr bekommt mit meinem Code MyBodyMind immer nochmal 10% auf das gesamte Sortiment. Also egal, was ihr dort findet, das gesamte Sortiment auch auf Smart Protein. Das ist ja meine Grundversorgung für Proteine, die ich jeden Tag nehme. Ich mag die Firma einfach gerne, finde, die haben eine tolle Unternehmensphilosophie und ich unterstütze einfach gerne Firmen, die ich für gut und für fair erachte, die ich für nachhaltig erachte. Gerade bei Produkten, die ich jeden Tag nehme, hat das für mich auch einfach nochmal eine große Auswirkung. Ob das für euch der Fall ist, weiß ich nicht, aber für mich zählt das einfach immer nochmal mit rein. Gute Produkte, gute Firma, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und deswegen kann ich euch das empfehlen. Gerne mit dem Code MyBodyMind sparen und das Ganze verlinken wir euch gerne auch nochmal unten in den Shownotes und jetzt geht's weiter zum Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Heute mal wieder mit einem Gast von mir, und zwar mit der Julia Sahm und natürlich meiner Wenigkeit Dominik Barkow. Hallo Julia.
Hi Dominik, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist Julia, möchte ich Julia mal ganz kurz vorstellen. Sie ist Life-Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie. Ist gleichzeitig Bestseller-Autorin von zwei Werken, die ihr auch, wenn ihr das per YouTube seht, im Hintergrund, glaube ich, schon erspähen könnt. Und zwar habe ich mir das auch aufgeschrieben, dein inneres Kind will satt werden und deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Schöne Titel, wie ich finde, und das führt uns eigentlich auch direkt zum heutigen Thema. Wir wollen nämlich über das Thema emotionales Essen sprechen. Ich glaube, ein großes Thema, was wir hier bei uns im Podcast noch gar nicht so behandelt haben. Wir waren immer sehr auf dieser Sachebene und haben uns viel befasst mit dem Thema, was sollte man essen und was gibt's für Wissenschaft und vielleicht auch, wie sollte man essen und wie kann man das kombinieren und auch mal fünf gerade sein lassen. Aber das Thema Emotion und Essen haben wir noch nie verbunden. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute bei uns bist und uns hoffentlich da etwas Licht ins Dunkel bringen kannst. Vielleicht eingehend gleich mal mit einer großen Frage. Was verbirgt sich denn überhaupt hinter dem Begriff emotionales Essen?
Ja, hi Dominik, also nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, das passt ja eigentlich auch total gut zum Thema deines Podcasts, ganzheitlich gesund, weil ich denke, die Psyche spielt eben auch eine große Rolle. Und ja, emotionales Essen ist mittlerweile zum Glück ein Begriff. Als ich mit meiner Arbeit angefangen habe, gab es den Begriff noch gar nicht. Und die Menschen haben immer in meinem Umfeld haben immer gedacht, ja, die Julia, die macht ja was mit Ernährung und Sport, irgendwas, ne? Und konnten nie so wirklich greifen, was ich denn wirklich mache in meiner Arbeit. Dann habe ich mir gesagt, nein, ich mache gar nichts, was mit dem Thema Essen oder Sport zu tun hat, sondern ich gehe das Ganze auf einer psychologischen, mentalen Ebene an oder auch auf der Gefühlsebene. Und das war damals wirklich, waren ja nur Fragezeichen irgendwie in meinem Kopf, wenn ich das gesagt habe. Und deswegen bin ich sehr dankbar über den Begriff emotionales Essen, weil der beschreibt das eigentlich schon ganz gut. Also es gibt eben viele Menschen, die nicht essen, weil sie Hunger haben oder nicht hauptsächlich essen, weil sie Hunger haben und auch nicht, weil sie undiszipliniert sind oder dergleichen, sondern weil sie ihre Gefühle versuchen, mit dem Essen zu kompensieren. Also sprich, bestimmte Gefühle einfach zu betäuben, zu verdrängen und sich bestimmte Glücksgefühle auch über das Essen ins Leben zu holen. Wir schütten ja Dopamin aus, gerade wenn wir sehr zuckerhaltige, fetthaltige Nahrungsmittel zu uns nehmen. Das gibt uns dann zwischenzeitlich mal kurz einen kleinen Dopaminrausch, was sich natürlich gut anfühlt, und damit lassen sich natürlich auch andere, weniger angenehme Gefühle wie Stress, Trauer oder ein Gefühl der Leere, was auch immer es sein mag bei demjenigen in dem Moment, ganz gut unterbrechen für einen Moment. Genau, und das ja in der Kürze, ich glaube, wir gehen da wahrscheinlich noch tiefer rein, aber das beschreibt das emotionale Essen, ja.
Ich glaube, das ist eigentlich ein sehr guter Faden, den du mir mitgegeben hast, weil ich denke, da hat jetzt jemand erstmal verstanden, was versteht man unter der Begrifflichkeit, aber lass uns doch mal genau in diese Themen etwas tiefer reingehen. Also emotionales Essen wäre für mein Verständnis genau das Gegenteil von diesem intuitiven Essen, oder ist das etwas, was auch einhergeht und vielleicht auch teilweise als Synonym verwendet wird?
Nee, intuitives Essen ist im Prinzip, auch wenn es eine total schöne Vorstellung ist, dass wir uns alle intuitiv ernähren könnten, ist aber im Prinzip auch ein Ernährungskonzept, sage ich mal, dass man wirklich auf das Hungergefühl hört. Und das wäre total schön, wenn das alle Menschen könnten. Aber da spielen eben auch ganz viele Faktoren eben mit rein, wie das emotionale Essen, dass wir eben nicht so leicht unterscheiden können, habe ich jetzt wirklich körperlichen Hunger, weil der emotionale Hunger, der fühlt sich ja auch an wie Hunger. Und das ist für die Menschen eben ganz schwer zu unterscheiden. Das heißt, wenn man jetzt an emotionellem Essen leidet, ist es zu Beginn, zumindest nach meiner Erfahrung, fast unmöglich, intuitiv zu essen, weil die Intuition, die würde immer sagen, ja, du fühlst dich gerade nicht gut, komm, jetzt ess mal ein Stück Schokolade oder so eine Pizza, dann fühlst du dich wieder besser, ne? Weil intuitiv will sich ja jeder Mensch gut fühlen, ne? Also das ist ja auch eine große Motivation für uns Menschen, immer auf der Suche zu sein, wie wir entweder Schmerz vermeiden können oder irgendwo Freude empfinden können.
Ja, und das Essen ja ein ganz toller Anker. Also ich denke auch immer, das hat ja auch einen sozialen Faktor. Ich kenne das, weil ich ja früher selbst unter ganz vielen Intoleranzen gelitten habe und mich da selbst so ein bisschen auch von diesem Thema Essen entsozialisieren musste, zwangsweise, weil irgendwie Leute was gegessen haben und ich konnte keine Pizza essen oder konnte jetzt nichts Milchhaltiges essen, etc. Von daher ist ja schon wichtig, dass du das auch schon von vornherein mitgibst. Ja, das ist ja auch an Gefühle und auch an Glücksgefühle gekoppelt, das Essen. Macht ja wahrscheinlich auch Sinn, dass wir, wenn wir essen, dass wir uns glücklicher fühlen, auch einfach als Impulsgeber. Hey, du musst regelmäßig essen.
Ja, genau. Also, und so verknüpft sich das eben auch, ne? Wenn ein Mensch jetzt in jungen Jahren vielleicht sogar schon die Erfahrung macht, irgendwie war gerade traurig, ne? Und dann kommt die Mama und sagt so, ja, sei nicht traurig, hier hast du ein Eis. Ne? Und unser System lernt ja ganz leicht. Also wenn das einmal eine Lösung gefunden hat, ne, sprich jetzt in der Situation, ich war traurig, dann kam die Mama, hat mir ein Eis gebracht, dann eben habe ich auch als Kind schon Dopamin ausgeschüttet, dann ging es mir kurz gut, dann habe ich eigentlich wieder vergessen, warum ich eigentlich traurig war. Und das merkt sich eben unser Gehirn auch, solche Abläufe. Und dann kann es eben sein, wenn das halt öfter vorkommt und wir darauf zum Beispiel konditioniert werden, jetzt wie in diesem Fall, dass dann im späteren Leben, wenn wir traurig sind, auf einmal ein Hungergefühl in uns aufkommt und wir das aber gar nicht reflektieren können in dem Moment, wenn wir uns nicht mal damit auseinandersetzen, warum dieses Gefühl gerade aufkommt, sondern einfach nur unser Körper und unser Kopf schreit, du brauchst jetzt irgendwie was Süßes oder du brauchst jetzt eben eine Schokolade. Ne? Also solche Gefühle verknüpfen sich eben und teilweise eben auch schon sehr früh.
Also es kann durchaus sein, dass so eine Gefühle dann auch anerlernt sind in der Vergangenheit. Also wie du es gerade als Beispiel genannt hast, bist traurig, deine Mama entlohnt dich mit etwas Süßem oder du hast irgendwie einen Misserfolg und man sagt, hey, ist kein Problem, hier hast ein Eis oder ein Stück Schokolade, dass man sowas dann quasi auch repliziert dann auf Gefühle, die wir vielleicht eher auch als negativ interpretieren. Ich habe jetzt in der Vergangenheit auch gelernt, Gefühle sollte man jetzt nicht werten, also nicht sagen, dass ein positives oder ein negatives Gefühl, aber beispielsweise, dass man bei Angst, bei Enttäuschung, wenn man verletzt wurde, dann anstatt das aufzuarbeiten oder das vielleicht rational anzugehen, eher dann mit dem konditionierten Gefühl zur Chipstüte oder zu Süßigkeiten greift.
Genau, und das läuft halt ja unbewusst ab, ne, weil unser System uns das sozusagen signalisiert. Und erst wenn wir anfangen, das zu reflektieren und uns darüber bewusst werden, können wir auch anders lernen, damit umzugehen. Und viele Gefühle verknüpfen sich rund um das Essen, weil Essen ist eben, tun wir ja alle und Essen ist überall verfügbar, auch meistens günstig verfügbar. Ne? So ein Schokoriegel kostet jetzt nicht die Welt und dadurch sowohl positive als auch wenn man sie nicht so nennen sollte, aber zum Vereinfachung nenne ich sie jetzt einfach mal negative Gefühle oder unwohle Gefühle, die wir halt nicht so gerne fühlen, verknüpfen sich damit, ne? Auch Belohnung ist ja auch ein Riesending. Die meisten, ne, hast du irgendwas gut gemacht, schon als Kind, dann kriegst du auch ein Lolli oder ein Eis, ne? Und dann können sich eben, also unser Belohnungssystem darauf konditioniert sein, dass jedes Mal, wenn wir irgendwie stolz auf irgendwas sind oder das Gefühl haben, hey, das habe ich mir jetzt irgendwie heute verdient, ne? Den Gedanken kennen ja auch ganz, ganz viele, jetzt was Leckeres zu essen. Also auch im positiven Sinne, aber auch andere Gefühle, wie zum Beispiel, wenn zum Beispiel die Eltern wenig Zeit hatten in der Kindheit für die Kinder und die einzige Zeit am Tag, Familienzeit, war vielleicht das Abendessen, ne? Und da saßen alle gemeinsam da und das war eine schöne Zeit, die die Kinder als schön empfunden haben und da vielleicht eben auch so ein Gefühl von Geborgenheit gefühlt haben, dann kann sich Essen auch so verknüpfen, ne, dass man irgendwann mal, wenn man sich irgendwie einsam fühlt oder so, dieses Geborgenheitsgefühl unbewusst wiederherstellen will über das Essen oder auch verknüpft teilweise sogar an bestimmte Nahrungsmittel, die uns dann daran erinnern, ja, aber eben nicht auf der bewussten Ebene. Und die meisten Menschen, und so bin ich auch zu meiner Arbeit gekommen, so bin ich auch zu meiner Arbeit gekommen, die denken nicht, Mensch, irgendwie hat sich ja bei mir das Essen mit irgendwelchen Gefühlen verknüpft oder ich versuche irgendwie was damit zu kompensieren oder zu verdrängen oder zu betäuben, sondern die denken von sich meistens, sie sind undiszipliniert. Die vergleichen sich dann und denken, ja, also hier meiner Freundin oder meiner Nachbarin, die kann mal ein Stück Schokolade essen und dann ist auch wieder gut und warum gelingt der das und mir nicht? Und ich habe schon x Diäten probiert, ne? Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt die Ernährung schon aus allen Sichten irgendwie begutachtet und Die meisten Menschen, auch die zu mir ins Coaching kommen, die wissen wahrscheinlich mehr über Ernährung als teilweise Ernährungsberater selbst, ne, weil die sich schon so viel damit auseinandergesetzt haben, aber sie können es eben nicht umsetzen, ne, oder immer nur für einen gewissen Zeitraum und verfallen dann wieder in alte Muster und dann entsteht eben so der Glaubenssatz, ich bin einfach undiszipliniert, ich kann mich einfach nicht zusammenreißen, weil sie eben nicht verstehen, dass das für sie mehr ist als vielleicht für die Freundin. Die Freundin hat vielleicht auch irgendwelche destruktiven Strategien, um mit ihren Gefühlen umzugehen. Vielleicht macht die exzessiv Sport oder arbeitet zu viel oder raucht oder trinkt oder, ne? Also wir haben alle irgendwo auch unsere Muster. Aber vielleicht gehört das bei der Freundin das Essen eben nicht dazu und bei dir ist es das emotionale Essen und das macht es eben so schwierig. Und ja, das ist eben auch ein großer Teil meiner Arbeit, dass ich versuche, den Menschen zu zeigen, dass das nichts mit Disziplin in dem Sinne zu tun hat, sondern dass das eben viel komplexer und tiefer geht, auch die Thematik. Mhm.
Vielleicht nochmal eine Frage, ich glaube, für uns beide liegt die auf der Hand, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt vielleicht auch hinterfragen, was wäre denn das Problem überhaupt an emotionalen Essen? Also man könnte erstmal sagen, na gut, dann esse ich halt ab und zu mal ein bisschen mehr. Wo siehst du da so den Kasus Knacktus, wo du sagst, naja, da sollte man dann schon eingreifen oder sollte man halt schon gucken, dass das nicht in ein wirkliches Problem mündet?
Ja, also ich denke, wir alle essen mal aus emotionalen Gründen auch, ne, wenn das im Maße ist, ist das überhaupt total unbedenklich, aber die Menschen selber wissen, wenn sie eine Thematik mit ihrem Essverhalten haben, weil da dreht sich im Prinzip alles im Leben nur darum, was kann ich noch essen, was sollte ich essen, was darf ich nicht essen, auch um das Thema Körper, ne, wie fühle ich mich in meinem Körper, viele haben wirklich einen regelrechten Hass gegen ihren Körper, also wenn die Gedanken sich ja vermehrt um das Thema Ernährung und Körper drehen den ganzen Tag, also nennen das auch immer Gedankenkreise, ne, die sich wirklich den ganzen Tag damit beschäftigen, dann ist das problematisch, weil das ja sehr viel Energie auch raubt und auch sehr belastend für die Menschen ist. Und natürlich auch dann auf der körperlichen Ebene, auch wenn es zu Übergewicht führt, ja, auch auf der körperlichen Ebene belastend ist und ungesund ist, dann wird es auch zum Problem.
Denke ich auch als erstes dran. Also interessanterweise habe ich gerade erstmal so an diesen körperlichen Aspekt gedacht, also dieses Thema Adipositas, BMI, je nachdem auch, wie man das immer messen mag, plus halt die körperlichen Auswirkungen. Finde ich ganz interessant, dass du als allererstes sagst, hey, diese emotionalen Themen, die da quasi auch mit reinspielen, also wie nehme ich mich selbst wahr, wie fühle ich meinen Körper dann auch, was habe ich auch für einen Bezug, wie kann ich mir auch jetzt nicht im körperlichen Sinne, sondern im mentalen Sinne auch selbst in mein Spiegelbild betrachten und fühle ich mich dann auch wohl. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wohlwissend glaube ich auch, dass Wohlfühlen jetzt vielleicht nicht an falsche Erwartungen gekoppelt werden kann. Wir sehen bei uns im Coaching interessanterweise oft die Kehrseite, ist vielleicht falsch formuliert, aber gerade auch junge Frauen, die mit einem falschen Erwartungsbild an ihren eigenen Körper auch durch Social Media und Co. getriggert dann zu uns kommen und denen wir sagen müssen, pass auf, du darfst gerne auch mal ein bisschen mehr wieder essen, du darfst gerne auch wieder einen Bezug zu Essen bekommen und nicht nur auf dieser rein rationalen Ebene sein. Also wir machen sogar manchmal anders und wir versuchen die manchmal eher auf eine positiv emotionale Ebene zu ziehen, zu sagen, hey, jetzt guck doch mal wirklich, ob du Hunger hast oder ob du vielleicht was essen kannst und nicht auf die Waage und vielleicht auf deine Lieblingsinfluencerin, die vielleicht einfach anatomisch bedingt 10 Kilo weniger als du hast, Klammer auf, das muss auch nicht gesund sein, Klammer zu. Kann emotionales Essen dann auch quasi in die andere Richtung gleiten, also nicht in dieses klassische, hey, Übergewicht und du bist schwergewichtig, sondern auch in ja, die Problematik Richtung Magersucht beziehungsweise untergewichtig?
Ja, bestimmt. Ich meine, die Auslöser sind ja bei allen die gleichen sozusagen. Das ist ja auch eine Kompensationsstrategie. Zu mir kommen auch viele Menschen, also ganz unterschiedliche Menschen. Manche haben wirklich riesig große Abnahmen vor sich. Die müssen 60, 70 Kilo verlieren, um wieder jetzt auf der körperlichen Ebene gesund zu sein, sage ich mal. Es kommen aber auch viele Menschen zu mir, die wollen eigentlich nur 3 Kilo oder so verlieren. Aber bei denen dreht sich halt auch alles rund um das Thema Essen, also die erleben auch diesen Kontrollverlust, aber die kompensieren dann halt, ne? Das sind dann vielleicht auch Menschen, die dann bei dir sind. Das ist ja meistens so, wenn wir dann ein Extrem fahren, dann äußert sich das in einem anderen Extrem, ne? Wenn du dann auf einmal total diszipliniert bist, total viel Sport machst, auf alles achtest, was du isst, dann endet das nicht selten dann in irgendwelchen Essanfällen, die ne, dann irgendwie aus einem raus platzen, die man dann wieder kompensieren muss, ne? Und deswegen sieht man das jetzt auch nicht jedem Menschen an, ob die ein Thema mit emotionalem Essen haben oder nicht, weil die einen schaffen es halt irgendwie, das zu kompensieren, heißt aber nicht, dass die glücklicher sind als die, die unter Übergewicht leiden, weil, und deswegen habe ich das auch gleich als erstes erwähnt, weil ich glaube, der größte Leidensdruck ist gar nicht immer das Äußere oder der Körper, sondern wirklich dieses, ich bin gedanklich den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigt und da gibt es wenig Raum für andere Themen. Und zu dem, was du gerade eben gesagt hast, würde ich gerne nochmal was sagen. Ne? Auch dieses, wenn jemand zu dir kommt und eben auch dann, wenn er seinen Traumkörper erreicht hat, nicht glücklich ist, das liegt ja auch eben daran, dass die Ursache dafür, dass viele Menschen eben vermehrt essen, also das erlebe ich auch, dass Menschen eben Diäten gemacht haben und dann an ihrem Zielgewicht angekommen sind und immer noch nicht glücklich waren. Ne? Die haben ja immer diese Wenn-Dann-Falle, ne? Wenn ich endlich mein Ziel erreicht habe und denken halt eben, dass sie dieses Ziel damit erreichen, dass sie abnehmen und dann sind sie glücklich, aber verstehen eben nicht, dass die Ursache, warum sie überhaupt mal zu viel gegessen haben, das eigentliche Problem ist. Und das löst sich ja nicht, indem wir dann irgendwie eine Diät machen, weil das der Kern, warum es ja überhaupt, wenn wir jetzt vom emotionalen Essen sprechen, warum man gegessen hat, dass die Ursache wurde ja gar nicht behoben, ne? Und das ist dann für viele auch total desillusionierend, weil sie denken, oh, jetzt müsste ich ja eigentlich endlich glücklich sein, aber eben am Kern hat sich nichts geändert. Also du hast dich eigentlich, das ist so vielleicht veranschaulicht, wie Menschen denken, ja, ich habe so viele Probleme, ich gehe jetzt reisen, ne, dann bin ich weg. Aber man nimmt sich ja selber immer mit, ne? Also du kannst vor dir selber ja nicht fliehen und du kannst in dem Sinne eben auch keine Probleme umgehen, indem du irgendwie äußerlich was veränderst. Und deswegen ist so mein Ansatz oder auch meine Einstellung und meine Erfahrung, dass man wirklich, bevor man überhaupt was im Außen verändert, erstmal sich darüber bewusst wird, wie ist dieses Außen überhaupt entstanden.
Das ist sehr schön. Zum einen muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln, weil wir das auch ganz häufig haben. Bei uns geht es ja dann nicht um Gewichtsreduktion, sondern schmerzenlos werden, beweglicher werden und Co. Und das wir gerne auch von vornherein schon hinterfragen, was ist denn dein Sekundärziel? Also nicht, was ist dein Primärziel? Also warum willst du denn schmerzfrei werden? Aha, weil du das und das machen willst. Ja, also erstmal zu gucken, vielleicht wie so eine Zwiebel, was steht da noch hinter? Und die Menschen manchmal merken, jetzt bin ich schmerzfrei, jetzt denke ich, jetzt muss ich ja glücklich sein, aber dann vielleicht auch merken, ja, glücklich bin ich trotzdem nicht. Womit hat das denn wieder zu tun? Das ist dann auch eine Reise, die man antreten kann. Und weil du gerade auch von Reise sprachst, im übertragenen Sinne, merken wir das auch. Also bei uns gibt es tatsächlich auch immer wieder diesen Impuls zu sagen, du kannst natürlich im Äußeren was ändern, das macht durchaus Sinn, aber wenn du jetzt schon in der dritten Partnerschaft bist, das vierte Mal den Job gewechselt hast, dann immer den Wohnort wechselst und deine Pakete aber im wahrsten Sinne des Wortes wie einen Rucksack immer mitnimmst, dann darf man sich durchaus mal hinterfragen, ob es vielleicht manchmal auch Sinn macht, nicht nur im Äußeren zu gucken, sondern erstmal im Inneren. Warum bin ich so unglücklich? Vielleicht auch mal reflektiert, warum suche ich denn neue Partnerschaften? Warum suche ich denn immer nach dem Glück? Oder habe ich es vielleicht schon und kann es gar nicht wahrnehmen? Also das finde ich sehr interessant, dass da scheinbar auch im emotionalen Essen beziehungsweise dann auch in diesen Abnehmbereichen da viele Parallelen auch zu psychologischen Thematiken quasi aufploppen.
Ja, total.
Vielleicht mal eine ganz praktikable Frage. Vielleicht fragt sich ja jemand auch, okay, ich esse jetzt, woran merke ich denn, ob es ein physischer Hunger ist? Also einfach dieses Hungergefühl zu, ich wollte jetzt mal wieder was essen, habe zu wenig Energie im Vergleich zu einem emotionalen Bedürfnis, jetzt essen zu müssen. Gibt es da irgendwie eine Maßgabe, wo man sagt, das kann ich unterscheiden?
Ja, das findet man im Prinzip wirklich über Fleiß raus. Also bei mir schreien immer alle am Anfang von meinem Programm, weil keiner hat da am Anfang Lust drauf, aber ich führe mit meinen Teilnehmern immer erstmal so ein Emotionstagebuch, ne, dass man sich wirklich anfängt zu reflektieren und sein Essverhalten und den Bezug herstellen, ne, dass man wirklich mal alles, also das kann auch jeder Hörer machen, mal, der vielleicht schon ahnt, dass er unter emotionalem Essen leidet, dass er mal anfängt aufzuschreiben, wirklich was alles, was er sich zum Mund führt und dann so eine Außenschau macht, also wie wenn jemand ihn oder sie mit einer Kamera verfolgen würde, ne, ich habe gerade eine Mail geschrieben oder ich bin gerade zur Tür reingekommen, was man so von außen sieht, also die Handlung, was man gerade gemacht hat und dann aber auch die Innenschau, wie habe ich mich gerade gefühlt, ich war gerade gestresst, ich stand gerade unter Druck, ich habe mich einsam gefühlt, ich habe mich irgendwie leer gefühlt, ne? Und das wirklich mal so am liebsten ein paar Wochen, aber ein paar Tage sind auch schon besser als nicht sozusagen, um da mal einen Bezug dazu zu bekommen, ne? Weil ohne diese Selbstreflexion ist das sehr schwer. Also ich habe auf meiner Webseite auch einen Test zum emotionalen Essen, den kann man auch mal machen, aber das ist natürlich nie so aussagekräftig, wie wenn man wirklich dieses Tagebuch mal führt, ne? Weil da erkennt man dann schon Muster, ne? Und vor allem man reflektiert mehr, weil man sollte sich ja dann eben fragen, ne, was ist das jetzt gerade wirklich Hunger oder nicht? Manchmal ist es ja auch logisch, weil das, also ne, der, wenn man so ungefähr zum Beispiel weiß, was man für einen Kalorienbedarf hat und jetzt gerade total viel gefrühstückt hat und irgendwie 2 Stunden später schon wieder Hunger hat und weiß, man hat eigentlich seinen Tagesbedarf schon gedeckt, dann weiß man eigentlich, es kann jetzt kein körperlicher Hunger sein. Ne? Das können auch schon so Indizien, aber das kann dann aber auch mal an einem Abfall vom Blutzuckerspiegel oder sowas fallen. Das kann natürlich auch sein. Aber deswegen meine ich, dass das Effektivste ist wirklich, über die Selbstreflexion zu gehen und einfach eine Achtsamkeit zu entwickeln für die Verbindung, die Verknüpfung zwischen den eigenen Gefühlen und dem Essverhalten.
Finde ich ganz schön. Also auch mal kurz vorher innehalten, bevor man diesen Impuls hat zu essen und sagen, warum mache ich das jetzt? Und ich finde es auch einen schönen Hinweis von dir zu sagen, wir gleichen mal das Rationale mit dem Emotionalen ab, überlegen erstmal sachlogisch, müsste ich jetzt wirklich essen? Oder will ich jetzt essen? Und dann darf man ja immer noch entscheiden, hey, das erlaube ich mir jetzt oder das erlaube ich mir nicht. Ich denke auch hier, ich glaube, da ticken wir auch gleich, geht es ja nicht darum, dass man jetzt jede Kalorie zählt oder jede kleine, in Anführungsstrichen, Sünde dann auch irgendwie versucht zu unterbinden. Ich denke, das gehört auch irgendwo zum Leben mit dazu. Wir arbeiten persönlich mal gerne mit diesem 80-20-Prinzip. Also hey, lass auch mal locker. Von daher finde ich es sehr schön, wie du das beschreibst. Ich persönlich kenne das tatsächlich, dass ich in stressigen Phasen oder wenn ich viel Stress habe, immer das Bedürfnis habe, boah, jetzt muss ich essen. Da könnte man natürlich auch wieder aus der physiologischen Sicht kommen und sagen, boah, bei viel Stress hast du wahrscheinlich viel Kalorien verbrauchst und musst das aufnehmen. Aber ich treffe da sehr irrationale Entscheidungen, was das Essverhalten angeht. Ich bin unglaublich diszipliniert, das kann ich, glaube ich, schon sagen. Aber alles, was so nach dem Abendbrot die Süßigkeitenkiste angeht, die wird komplett leer geräubert und das ist eigentlich egal, wie viel da drin ist. Also das, was da drin ist, ist dann einfach weg. Ja. Beobachst du das auch, dass Stress ein, sagen wir mal, zumindest Multiplikator ist oder vielleicht sogar Ursache sein kann für emotionales
Essen? Ja, total. Also Stress ist ja auch ein Gefühl. Und du hast das gerade so schön gesagt, ich bin dann total irrational. Ne? Und du hast ja vorhin den Titel von meinem zweiten Buch genannt. Der heißt, deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Und der Titel heißt so, weil ich bin der Meinung, nichts hat so einen großen Einfluss auf unser Verhalten wie unsere Gefühle. Hm. Ne, also wenn wir stark emotional aktiviert sind, dann schaltet die Ratio aus, dann fällen wir keine logischen Entscheidungen mehr. Ne? Dann, wenn wir mega wütend sind, dann schreien wir vielleicht jemanden an und sagen was wir danach bereuen. Ne? Und genauso, wenn wir total gestresst sind, dann haben wir keine Kapazität, jetzt irgendwie logisch zu denken und zu sagen, ja, okay, die Süßigkeiten, die wären jetzt vielleicht nicht so gut, sondern du bist einfach total in dieser Emotion und ja, dein Verstand ist sozusagen ausgeschaltet. Ne? Und genau darum geht es ja, dass auch beim emotionalen Essen, also wenn man anfängt, das aufzulösen, da vorher schon auch einzuschreiten. Ne? Also ich arbeite immer auf 2 Ebenen. Natürlich gibt es immer Ersatzstrategien. Ne? Was könnte ich jetzt sonst machen, wenn ich gestresst bin? Ne? Aber das ist am Ende auch nur eine Symptombekämpfung. Wenn ich jetzt sage, hey, Dominik, statt, wenn du jetzt so gestresst bist, irgendwie meditier doch mal, statt irgendwie zur Süßigkeitenkiste zu gehen, und selbst darauf könntest du dich konditionieren und irgendwann mal wird sich das auch noch über die Zeit normaler anfühlen und vielleicht hättest du dann auch wirklich das Bedürfnis irgendwann mal über die Konditionierung, über die Gewohnheitsbildung. Aber wenn das ab und zu mal vorkommt, dann ist das auch kein Problem. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ständig einen erhöhten Stresspegel in deinem Leben hast, ne, dann bringt das natürlich auch nichts, dann da ständig dagegen zu kompensieren, egal mit was. Ne? Und dann ist es eben wichtig zu schauen, was ist denn die Ursache von diesem Stress und was kann ich an der Ursache verändern, dass ich nicht mehr ständig so gestresst bin. Natürlich, es wird immer mal stressige Phasen im Leben geben, aber ne, es gibt auch Menschen, die sind einfach ihr ganzes Leben lang nonstop, seit der Kindheit gestresst, weil sie vielleicht, das geht jetzt noch ein bisschen tiefer, muss ja nicht ganz reingehen, aber da gehe ich auch in meinem dritten Buch drauf ein. Also viele Menschen entwickeln schon in der Kindheit bestimmte Überlebensstrategien. Es sind Anpassungsstrategien an ihr Umfeld, ne? Und da, so eine Überlebensstrategie kann zum Beispiel sein, einen Perfektionismus zu entwickeln. Und wenn du schon von klein auf, weil das kommt immer aus diesem Grundgefühl raus, ich bin irgendwo nicht gut genug, Und dann willst du immer alles perfekt machen und das ist, jeder, der perfektionistisch ist, weiß, was das für ein undankbarer Job ist, weil du kannst es am Ende ja nie wirklich perfekt machen. Also ist auch sehr frustrierend und kostet extrem viel Energie. Und wenn du halt ständig in diesem Kreislauf drin bist, dann ist es eben wichtig, da auch mal hinzugucken und zu schauen, okay, wie kann ich diesen Perfektionismus auflösen, ne, ohne Angst zu haben, dass ich dann nicht mehr genüge und meine Arbeit nicht mehr genügt und ich irgendwie nicht keine Daseinsberechtigung mehr hier auf der Welt habe. Ne? So fühlt sich das ja für ganz viele an. Ne? Wenn wir da jetzt was dran ändern, dann bricht irgendwie das Kartenhaus zusammen oder so. Und aber wirklich auch an diese Strategien ranzugehen, an diese Überlebensstrategien, um zu gucken, was ist denn eigentlich die Ursache dafür, dass ich permanent einen erhöhten Stresslevel habe. Ne? Genauso Perfektionismus wäre jetzt ein Beispiel. Überanpassung ist eine andere Strategie. Viele Menschen, wird auch so umgangssprachlich als das brave Mädchensyndrom gesehen, ne? die sich ganz schwer abgrenzen können, ganz schwer Nein sagen können, immer versuchen, allen recht zu machen. Auch wenn man, ja, wenn man so lebt, sein ganzes Leben lang, dann weiß man auch, ne, so eine Person hat natürlich auch einen ständig erhöhten Stresspegel. Oder viele meiner Klienten haben auch ein Helfersyndrom, ist auch eine Überlebensstrategie, sich schon ganz früh entwickelt. Auch da erhöhter Stresspegel, ne? Und dass man da auch wirklich, deswegen mache ich eben auch so innere Kindarbeit parallel, weil es eben auch ganz wichtig ist, an den Ursachen zu arbeiten, um diesen Entzündungsherd sozusagen zu heilen und nicht nur eine Strategie mit der anderen zu ersetzen.
Oh, das finde ich super spannend. Erstens, weil die Podcast-Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich nicht gesehen haben, dass ich zwischendurch mal die Hand gehoben habe. Ich habe selbst früher zumindest immer die Tendenzen gehabt, sehr perfektionistisch zu sein. Ich glaube, aus so einem unbewussten Harmonieempfinden und dann versucht es allen recht zu machen und daraus mit Sicherheit mitunter auch eine Anpassung entstanden ist. Also hey, um perfektionistisch zu sein, muss ich mich auch entsprechend anpassen und sag mal mit dem Strom schwimmen. Ich finde interessanterweise alle diese drei Dinge, die du gerade genannt hast, also Perfektionismus, Anpassung und das dritte, was?
Helfersyndrom.
Helfersyndrom sind ja alles Dinge, die gesellschaftlich als sehr positiv empfunden werden von den Leuten. Also jeder ist ja gern mit jemandem zusammen, der sagt, ich helfe dir total gerne oder ich passe mich dir an, ne, oder ich versuche mal das Beste zu geben, dann für dich und für mich. Was sich für einen selbst ja aber alles andere als toll anfühlen muss, ne? Also entweder bewusst, wenn man es dann merkt und merkt sich, ey, kacke, ich stecke immer zurück, oder hey, ich kümmere mich um alle, aber um mich irgendwie selbst nicht. Fand ich trotzdem interessant. Habe ich auch mal drüber nachgedacht, warum das so ist. Ich glaube halt einfach, weil man natürlich viel nach außen gibt, aber sich selbst gerne so nach hinten anstellt, ne?
Ja, und deswegen, da kommt eben das Essen dann auch ins Spiel. Für viele Menschen ist das Essen dann auch so Me-Time und das gönne ich mir und ich bin sonst so diszipliniert und mache so viel. Und da will ich mich jetzt einfach mal gehen lassen, da will ich jetzt einfach mal eben nicht diese ständige Disziplinkontrolle haben. Ne? Deswegen sage ich immer so, dieser Glaubenssatz, ich bin undiszipliniert, weil ich mich beim Essen irgendwie nicht kontrollieren kann, das ist so ein Quatsch, weil die meisten Menschen eher komplett diszipliniert in allen anderen Lebensbereichen sind und dann das Essen eben auch als Ventil nutzen. Ne? Und solche Überlebensstrategien, eben die entwickeln wir ja nicht einfach so, sondern das entwickelt sich wirklich schon ganz früh in der Kindheit, weil wir als Kinder schon Säuglinge eben an unsere Umgebung anpassen. Und wenn wir jetzt eben zum Beispiel in einem Umfeld aufwachsen, wo die Mama zum Beispiel krank ist oder psychisch auch krank ist, eine Depression hat oder ne, wo vielleicht nicht viel Geld da ist und immer viel Stress ist und wenig Kapazitäten für die Kinder da sind, dann ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Dann kann so ein Kind eben hat das Gefühl, wenn ich jetzt auch noch irgendwie Stress mache, dann sind meine Eltern komplett überfordert. Also das nimmt eben die Emotionen von den Eltern wahr, als wären es seine eigenen und versucht dann im Umkehrschluss seine Eltern zu schützen. Ne? Und so entsteht zum Beispiel eine Überanpassung. Und das kriegen wir gar nicht mit. Da können wir uns vielleicht auch teilweise gar nicht, überhaupt nicht dran erinnern. Ne? Und also, aber solche Strategien haben meistens ihren Ursprung wirklich schon in der ganz, ganz frühen Kindheit. Und deswegen ist es da eben meiner Ansicht nach wichtig, dann mal hinzugucken, um da überhaupt ein Verständnis dafür zu entwickeln, was das eigentlich für das eigene Leben auch heißt. Und du hast gerade gesagt, für das Umfeld fühlt sich das gut an und für einen selber nicht so. Das stimmt auch. Also wenn man das irgendwann mal merkt, hey, ich gehe eigentlich ständig auf dem Zahnfleisch und alle profitieren von mir, nur ich nicht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Teil vom eigenen Selbstbild. Ne, ich bin die, die immer hilft. Ne? Ich bin der, der alles immer abcheckt und richtig macht und gut macht. Ne? Also das ist auch ein Teil auch mit Stolz verbunden. Und deswegen ist das auch so schwierig, an solchen Themen zu arbeiten, weil man sich natürlich auch damit identifiziert, weil es ja was in dem Sinne Positives. Und das muss man ja auch nicht aufgeben. Das heißt ja nicht, du sollst jetzt vom Helfersyndrom irgendwie zum totalen Egoist werden und niemanden mehr helfen, sondern ein gesundes Maß, wie bei allen Dingen, wie beim Essen, wie bei allem. Und vor allem ist es eben auch wichtig, auch auf sich selber zu schauen oder zuerst auch auf sich selbst zu schauen, damit man eben auch aus den Vollen schöpfen kann. Ne? Da gibt es so ein, hoffentlich kriege ich den jetzt hin, ich bin immer so schlecht mit Sprüchen, aber da gibt es einen schönen Spruch irgendwie, wenn das eigene Glas nicht schon am Überlaufen ist und man teilt, dann macht man das Gegenüber zum Dieb, ohne dass er es weiß. Ne? Also weil dann raubt uns jemand was, wenn wir nicht genug Energie haben. Oder ne, kennt auch jeder dieses Bild aus dem Flugzeug, das die Mama, ja genau, kennt, muss man nicht ausführen. Aber ja, das ist trotzdem ja ein wichtiges Beispiel, also ein wichtiges Bild dafür, wie es eigentlich sein sollte, dass man eben auch nach sich selbst schauen sollte.
Ja, und ich glaube, wie man auch offen sein darf, also aus eigener Erfahrung und auch aus Coaching-Erfahrung weiß ich, dass das nicht immer einfach ist. Ne? Also dass da Leute auch teilweise, wenn sie es dann erkennen und dann auch die Ursache verstehen, trotzdem nicht schaffen, dagegen anzukämpfen. Also ich hatte auch Coaches, denen ich so eine Sache mal offenkundig gelegt habe und gesagt habe, ändere ihr doch mal bitte dein Verhalten, probier's doch einfach mal. Sprich doch beispielsweise mal mit deinem Partner, sprich das Ganze nochmal bei der Arbeit an. Ne? Wir haben es ja auch erarbeitet, da kann jetzt nicht großartig was passieren, du fällst sanft. Also man muss natürlich das auch immer in Relation des Lebens stellen, wenn da jetzt irgendwie gerade die finanzielle Abhängigkeit von abhängt, dann muss man das natürlich auch mal anpassen. Aber es fällt vielen Leuten unglaublich schwierig. Und ich glaube, das ist ein Schritt, den man trotzdem notwendigerweise gehen muss, weil bei allem, wo man versucht, etwas umzusetzen, wo man neue Routinen implementiert, man immer auch, wenn es schwierig ist, durch das Tal der Tränen gehen muss, um dann am Ende diesen Erfolg zu spüren, um sich vielleicht auch nicht mehr verstellen zu müssen, um dann vielleicht auch authentischer zu sein und genau diese Stressoren, diese negativ behafteten Emotionen dann auch loslassen zu können.
Ja, total. Und das ist eben ein Prozess. Ne? Da darf man sich auch nicht überfordern am Anfang. Ich meine, wie ich gerade gesagt habe, das sind Strategien, die wir wahrscheinlich unser Leben lang schon so fahren. Da darf man dann auch nicht von sich erwarten, dass man das jetzt von einem auf den anderen Tag komplett ablegt, aber eben so, wie man ins Fitnessstudio geht und langsam Muskeln aufbaut, ne, so darf man das eben im Kleinen auch anfangen zu üben und am besten da, ne, wo die Hemmschwelle also noch ne, nicht von der Komfortzone gleich in die Panikzone, sondern in die Wachstumszone und das immer wieder und sich umkonditionieren, so Schritt für Schritt, und das ist ein Weg. Ne? Ich werde ja auch gerne eine Pille, die allen Menschen dabei helfen würde, aber das können sie am Ende ja nur selbst und eben auch nur schrittweise.
Du hast ja uns ja schon quasi ein paar Strategien mitgegeben. Also als erstes mal ein Emotionstagebuch führen, um mal auch zu gucken, esse ich jetzt emotional oder ist das eher eine rationale Entscheidung gewesen? Dann vielleicht auch mal zu gucken, mit Sicherheit auch mit Hilfe. Was könnten denn die Ursachen dafür sein, dass ich mich so fühle, wie ich fühle? Aber ich glaube, das ist schwierig, im Alleingang zu machen, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt sage, jetzt sitze ich hier, ich habe hier ein komisches Gefühl und jetzt arbeite ich selbst mal meine Vergangenheit auf und überlege mal, was ist da passiert. Ich stelle mir das zumindest schwierig vor. Also ich, um das jetzt mal wieder aus körperlicher Ebene zu betrachten, um da mal eine Analogie zu bilden, wenn ich mich jetzt meinen Körper betrachte und sage, ja, der sieht ganz normal aus und jemand externes guckt drauf und sagt, guck mal, deine Brustwirbelsäule ist schief und du stehst doch total schief und irgendwas passt doch hier und da nicht. Ja, das ist ja ein Bild, was man von sich selbst gezeichnet hat im emotionalen Bereich, wo es, glaube ich, einfach immer notwendig ist, dass jemand aus der Vogelperspektive nochmal drauf guckt. Oder meinst du, man kann sowas theoretisch dann auch mit Strategien selber analysieren?
Ja, ich würde sagen, nichts ist unmöglich. Also ich schreibe ja auch meine Bücher zum Beispiel für Menschen, die vielleicht eben im Selbstcoaching, das man durchlaufen möchte, mit ganz vielen Übungen immer zur Selbstreflexion, ne, und gibt da Hilfeleistung, oder auch in meinem Podcast, da habe ich mittlerweile, ich weiß gar nicht, 260 Folgen, wo ich auch immer wieder Tipps und Strategien und Übungen mit auf den Weg gehe. Also man kann schon viel alleine machen, aber natürlich hilft so ein Blick von außen, der das Ganze aus einer ganz anderen Position beobachten kann, extrem weiter. Und wir müssen ja auch nicht immer alles alleine schaffen. Ne? Das ist ja auch schon ein ganz großer Akt der Selbstliebe, wenn man sich auch eingesteht, hey, ich möchte mir da gerne auch helfen lassen. Also eben, ich bin zum Beispiel, ich bin ja selber Coach und beschäftige mich jeden Tag mit diesen Themen. Und ich habe auch vor 3 Jahren, da habe ich mich aus einer 18-jährigen Beziehung getrennt und da ging es mir ziemlich schlecht und da habe ich auch eine Therapie angefangen. Und dann saß ich auch immer in dieser Therapie und dachte immer so, Mann, Julia, kann ja nicht sein. Wie blind kann man, also wie, weil ich, ne, ich bin ja so, Hintergrundwissen, alles, ich weiß das ja alles, ne? Aber für sich selber ist man halt ganz oft betriebsblind und so ein Blick von außen, das ist so hilfreich und ich finde das, ich mache das auch immer noch, obwohl es mir super gut geht mittlerweile und habe auch gesagt, ich höre damit niemals auf, weil das einfach ja total gut tut und einen ja auch immer wieder anhält, so zu reflektieren, ne? Weil das Leben ist ja immer ein Prozess und es gibt ja immer Dinge, ja, die man vielleicht noch ein bisschen anders machen könnte, damit es einem noch besser geht.
Und ja, ich glaube, diese kleinen Impulse von außen, diesen Anstupser zu bekommen, da geht es ja gar nicht um, wow, ich habe jetzt die lebensverändernde Idee gerade von jemandem, der einem was gibt, sondern einfach mal mit richtigen Fragen konfrontiert zu werden, da auch in die richtige Richtung gestupst zu werden. Das ist ja nie gänzlich verkehrt. Bei so Aufarbeitung von inneren Kindthemen habe ich manchmal ein Problem, muss ich gestehen, wenn das bei der Aufarbeitung aufhört. Das ist nicht auf dich bezogen, also bitte nicht missinterpretieren. Aber wir haben viele Leute, die dann auch tiefenpsychologisch gearbeitet haben, dann zu uns kommen und sagen, na, ich bin so, weil in der Vergangenheit Mama, Papa, Bruder, Schwester, Onkel, Familie, Beruf, sonst was passiert ist. Und dann finde ich es immer sehr schade, wenn Leute dann an diesem Punkt stehen bleiben und sagen, jetzt habe ich eine Begründung dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Wir fangen dann gerne an, mal von dem Thema Neuroplastizität und Bioplastizität zu reden. Also hey, das ist cool, dass du diesen Schritt gemacht hast. Und ich finde das unglaublich wertvoll, dann auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber ich finde es immer schwierig, wenn Leute dann einfach sagen, das ist jetzt meine Ausrede, that's how it is. Die nächsten 50 Jahre verbringe ich jetzt so, Punkt. Was würdest du so einen Leuten sagen?
Ja, also wie gesagt, ich komme ja aus dem Coaching, bin ja ein sehr lösungsorientierter Mensch auch und gebe ja Menschen eben auch eben Handwerksdinge an die Hand, um eben mit den Erkenntnissen, die sie da gewinnen, dann im Hier und Jetzt ja auch was verändern. Weil das, was du jetzt ja gerade beschreibst, das ist ja in eine Opferrolle gehen.
Ja.
Und sagen, okay, ich bin halt so, weil, ne, und die anderen sind schuld. Und es geht ja auch bei innerer Kindarbeit überhaupt nicht darum, jemanden die Schuld zuzuweisen. Ne? Und im Prinzip wäre es nicht mal so wichtig, wirklich herauszufinden, was sind jetzt genau die Ursachen in der Kindheit, sondern wichtiger ist eben zu sehen, was für Strategien habe ich deswegen entwickelt und wie kann ich da rauskommen. Ne? Darum geht's ja im Endeffekt. Das bringt dir ja alles nicht, so wie du gerade gesagt hast. Ne? Dann sitze ich da und kann halt irgendwie, habe noch ein größeres Päckchen zu tragen, weil ich jetzt auch noch irgendwie Vorwürfe mit mir rumschleppe und irgendwie einen Groll auf meine Eltern habe oder jemand, das macht ja mit dir im Endeffekt, also macht ja in deinem Leben heute nichts besser. Und dafür machst du ja Therapie, oder dass es dir heute hier besser geht. Und das ist eben immer ein Stück weit eben auch mit mentalem Training verbunden. Und du hast es ja gerade schon gesagt, ne, Neuroplastizität. Wir können uns jetzt mal salopp gesagt umprogrammieren. Wir können neue Programme auf unsere Festplatte spielen. Wir können neue Verhaltensweisen lernen. Aber es ist natürlich auch immer mit ein Stück Aufwand verbunden am Anfang. Ne? Aber der lohnt sich natürlich, weil du kannst jetzt natürlich auch dein ganzes Leben lang rumlaufen und deine Eltern beschuldigen. Aber ob es dir dabei besser geht, das würde ich mal bezweifeln. Und wie gesagt, man macht ja sowas, damit es einem wirklich besser geht. Und dann muss man eben auch den nächsten Schritt dann auch tun.
Das ist immer diese super gemeine Krux im gesamten Gesundheitsbereich, sowohl körperlich als auch psychisch, dass man leider immer erstmal was tun muss, damit es einem später besser geht. Also das ist, eigentlich habe ich auch schon gedacht, gemein. Eigentlich wäre es doch cool, wenn es so einen sofortigen Loop gibt. Ich mache jetzt was und sofort danach ist alles besser. Manchmal ist das ja so, aber meistens ist das nicht der Fall. Aber
ja, das ist halt so blöd für unser Belohnungssystem, ne? Weil das deswegen sind ja solche Dinge wie Essen oder eben auch gerade sehr zuckerhaltige Dinge, ne? Das ist halt sofort. Ne, Instant Gratification, also wie sagt man, sofortige Befriedigung. Du hast jetzt das Gefühl, irgendwie hast was gut gemacht und isst ein Stück Schokolade und sofort hast du einen Dopaminrausch. Ne? Aber die eigentliche Belohnung wäre eigentlich, wenn du an Übergewicht oder unter Übergewicht leidest und dich eigentlich schlecht fühlst, dann nicht die Schokolade zu essen und du in 3 Monaten da sitzt und dich wohlfühlst und gesund bist. Ne? Aber das hättest du halt erst in 3 Monaten. Und das ist auch so wichtig, das so zu sehen, ne, dass das ein Investment ist. Und bei einem Investment im besten Fall, und bei dem kann ich es garantieren, wenn man dieses Investment macht, dann bekommt man später viel mehr raus, als man investiert hat.
Also jemand, der ehemals im Finanzbereich aktiv war, kann ich das nur unterstützen. Ja, vielleicht auch dann in dem Moment, das ist was ich von unserer Psychologin auch gelernt habe, Tina Tanschek, die auch hier mit im Podcast aktiv ist, mal in die Dankbarkeit gehen oder in regelmäßigen Dankbarkeitspraxen, nicht nur für das im Außen, sondern auch im Innen. Und da wäre ja sowas beispielsweise ein Moment, wo man sagen kann, ich klopfe mir hier mal gedanklich auf die Schulter, weil ich habe heute die Willensstärke gezeigt, wohlwissend, dass es mir damit langfristig besser geht, eine Entscheidung für meine Gesundheit gegen die sofortige Befriedigung zu nehmen. Und das ist ja übergeordnet, egal ob das jetzt um sexuelle Befriedigung geht, um Befriedigung aus dem Ernährungsbereich, um, sag mal, den kurzen TikTok-Hype, den ich bekomme, also diese kurzen Dopamin-Kicks mal zu unterbinden, um zu sagen, hey, mir geht's im Nachgang besser. Ja, das ist ganz schön. Mhm. Wir sind ja gerade quasi von einem oberflächlichen Gespräch gerade schon relativ tief reingegangen, auch in dieses emotionale Thema, in diese Ursachenforschung, die Strategieentwicklung. Nichtsdestotrotz interessiert mich eine Sache schon nochmal, um wieder, sag ich mal, auf eine höhere Ebene wieder zu kommen, auf eine der niedrigere Flugebene. Warum greifen wir im emotionalen Essensbereich nicht zu Paprika oder Lachs oder einer geilen Walnuss oder sowas, sondern warum macht's die Haribo-Tüte dann doch oder diese Chips-Tüte? Warum ist die dann so verlockend? Das kann ja nicht nur am Kalorienbedarf liegen, das ist zumindest meine Interpretation oder Überlegung, sondern da muss ja irgendwas anderes noch sein, was so dieses Belohnungszentrum triggert.
Ja, das ist genau das, was du gerade schon ausgesprochen hast, das Dopamin. Ne? Also wenn wir halt irgendwie, in meinem Buch habe ich das Beispiel gemacht mit Beeren und Fisch, ne? Warum binscht keiner Beeren und Fisch? Oder Wasser, ne? Das ist eben, es gibt eben Substanzen, die eben, bei denen man mehr Dopamin ausschüttet als anderen, ne? Bei Nahrungsaufnahme von stark zuckerhaltigen Lebensmitteln steigt der Dopaminspiegel um ca. 50%. Ne, bei Zigaretten zum Beispiel und Alkohol über 100%. Ne, dann gibt es noch andere Substanzen wie Kokain oder sowas. Dann ist das irgendwie schon bei 300%. Ne? Also und deswegen ja gibt es eben auch Dinge, die uns eher dazu verleiten, dann immer wieder danach zu greifen. Und umso öfter wir danach greifen, umso mehr brauchen wir dann auch wieder. Ne? Das ist dann diese Toleranzentwicklung. Mhm. Um diesen Hype oder dieses Gefühl dann auch zu bekommen. Das ist dann auch noch das Fiese da dran.
Ich kenne diese Zahlen tatsächlich aus, oder sehr, sehr ähnliche Zahlen aus dem Bereich Detox, also bei Handysucht. Also wenn man dann auch merkt, ich muss, also in unserem Kontext wäre es jetzt Essen, aber beim Handy wäre es, ich muss immer mehr und immer länger zu Instagram und irgendwann merkt man dann, hey, sitzen dann irgendwann 7-8 Stunden am Handy und man fragt sich so, warum? Also könnte auch eine halbe Stunde helfen? Nee, weil ich einfach immer mehr von diesem Substanz brauche, wie so ein Junkie, der das konsumieren muss und ja, dass das vielleicht auch zulasten der Gesundheit gehen kann. Das wäre ja von einem ganz anderen Podcast wahrscheinlich. Ja, aber super, super, super interessant. Ich glaube, wir machen hier einen Cut, weil ich glaube, wir konnten ganz, ganz viel lernen. Ich glaube, da haben wir ganz viele schöne Impulse oder vor allen Dingen natürlich du schöne Impulse setzen können. Ich kann die Bücher von dir gerne auch nochmal verlinken in der Beschreibung, wenn jetzt jemand Blut geleckt hat und gesagt hat, wow, da hast du echt hier einen Nagel auf den Kopf bei mir getroffen. Ich muss unbedingt mit Julia Kontakt aufnehmen oder ich will mehr von Julia wissen. Wo findet man dich am besten?
Ja, also ich glaube, wenn man so eben ein bisschen tiefer eintauchen möchte, so in die Materie, dann eben mein Podcast, der heißt Lifestyle Schlank, hört sich erstmal sehr oberflächlich an, aber man kann sich vielleicht denken, dass da ein bisschen mehr dahinter ist. Ich mache auch regelmäßig Webinare, auch zum Thema, also mein Webinar heißt Das Kind in dir will satt werden, also so wie mein Buch und die sind kostenfrei, da kann man sich auch gerne bei mir auf der Webseite auf shinecoaching.de, also Schein wie Strahlen auf Englisch, kann man sich da gerne auch auf die Warteliste fürs nächste Webinar setzen lassen, also das sind so die Dinge, wenn man sich wirklich mehr mit der Materie beschäftigen möchte. Ich bin aber auch bei Instagram, julia_scheincoaching. Freue ich mich auch immer, wenn mich da besuchen kommt. Genau.
Ich glaube, da werden wir alles verlinken. Ich denke mal, wenn man nicht Julia finden will, dann findet man dich auch. Ja. Passend zu dem Shining, schön für dein sonniges Auftreten heute. Hat mir total Spaß gemacht. Und ja, ich würde mich freuen, auch in Zukunft mal wieder von dir hören zu dürfen.
Ja, vielen Dank, Dominik. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Chance, hier über meine Arbeit ein bisschen zu sprechen.
Danke. Das war unser Podcast mit Julia Sahm. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn ihr das Ganze auch so schön fandet. Das motiviert mich immer, weiterzumachen. Das gibt mir auch immer nochmal die Möglichkeit, dass wir den Podcast etwas publiker machen, weil ich glaube, diese Themen, die wir da offenkundig mit kostenfrei an die Menschen herausgeben, für jeden interessant sein sollten. Ich würde mich freuen, wenn ihr das macht. Ihr könnt mir gerne auch Kommentare dalassen auf YouTube, und wenn ihr ein bisschen was über den Podcast schreiben wollt, dann könnt ihr mich gerne auch per Instagram kontaktieren. Ich freue mich da immer sehr drüber. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.